Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1, ein guter Sonntagnachmittag miteinander. Ich bin Ricarda Simonetti. In der nächsten Stunde, in der Sendung «Menschen und Horizonte», da reden wir mit dem Hartmut Haas über Religionen. Zusammen wird er sie in einem Haus nämlich unterbringen, in Bern auf dem Weg nach Bümplitz. Wer ist der Mann, der seit Jahren unermüdlich für das Haus der Religionen schafft, beharrlich und mit Nerven wie Stahlseil? Christine Schubacher, sie ist auf Bümplitz gegangen. Geht das herausfinden. Und mit dem Chris de Burgh sind wir in der Sendung «Menschen und Horizonte» zu Bern angekommen. Der Hartmut Haas, der wohnt zu Bümplitz in einem Reihe-Einfamilienhäuschen. Und wenn man im Garten sitzt, dann schaut man an einen Klotz her, an die katholische Kirche. Der Hartmut Haas selber, er ist Pfarrer, aber nicht in der katholischen Kirche. Er ist Herrnhuter Pfarrer, das gehört zu der evangelischen Landeskirche und ist vor allem im süddeutschen Raum verbreitet. Von dort kommt auch der Hartmut Haas. 1949 ist er zu Königsfeld im Schwarzwald auf die Welt gekommen und seit zwei Jahrzehnten mittlerweile lebt er schon in der Schweiz. Und darum ist seine Sprache ein bisschen ein Gemisch aus Schwäbisch und Schweizerdeutsch. Dass der Hartmut Haas, genauer der Hartmut Adolf Haas, gerade Derek vornehmen hat, ja, das hat meine Kollegin Christine Hubacher gerade ein bisschen ins Grübeln gebracht.
Wäret ihr anders rausgekommen, ihr hättet Peter geheissen oder eure Eltern hättet euch Olivier getauft?
Bestimmt wäre ich anders rausgekommen, denn der Name, beide Namen, die ich als Vorname trage, gehört ganz, ganz wesentlich zu mir. Ich bin gerade bei beiden gewesen, beim Hartmut und beim Adolf. Gerade am letzten Sonntag bin ich bei ihnen gewesen. Die liegen auf meinem Friedhof, auf meinem Gottesacker. Der Hartmut, also mein Namensgeber, ist drei Monate bevor ich auf die Welt kam, gestorben an Tuberkulose und als Spätfolge des Krieges. Und der andere, der Adolf, so hieß der andere Onkel, der ist unmittelbar zum Ende des Kriegs gefallen. Als ich dann auf die Welt kam, hat man mir die Namen gegeben. Und zum Glück eben Hartmut als erster Vorname. Und den Adolf hat man dann ein bisschen hinter angestellt, worüber ich ganz froh bin.
Es ist eigentlich schon noch speziell, dass man am Ende des Krieges ein Kind noch Adolf tauft, auch wenn der Onkel Adolf geheißen
hat. Ja, sicher. Das hat eigentlich mein ganzes Leben lang mit dazu beitragen, dass ich eben so einen Satz nie habe sagen können, wie ein gewisser Helmut, der sich als Gnade der späten Geburt bezeichnet hat, sondern ich habe eigentlich die Geschichte der Brüder, des Vaters mitgenommen, die Geschichte des Dritten Reiches. Und ich denke, das, was ich tue, hat den Bezug eben auch zu dem, was vor mir geschehen ist.
Also ihr denkt, mit dem Namen Hartmut Adolf, wo ihr zweiter Name ist, hat man wie so eine Verpflichtung und quasi auch wie eine Mitverantwortung an der Shoah, was im Dritten Reich passiert ist.
So empfinde ich das. Ob man das muss, ist eine andere Frage. Aber so empfinde ich das und so habe ich das verstanden. Ich würde mich eigentlich als Schattenkind bezeichnen, wenn ich darüber nachdenke. Eben einer, der aufgewachsen ist im Schatten dieses Geschehens zwischen 1933 und 1945.
Ist das bei euch in eurer Familie präsent gewesen, was vor eurer Geburt passiert ist in Deutschland? Der Krieg, die Vertreibung und die Verfolgung der Juden. Ist das ein Thema gewesen im Hause Haas nach dem Krieg?
Nein, da muss ich also ganz klar sagen, eigentlich überhaupt nicht. Das ist sowas typisch Deutsches, denke ich. Und was an vielen Orten passiert ist, dass man eigentlich das nicht zum Thema gemacht hat. Das war eigentlich dann später die Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der Theologie, die mich dann da hat drüber grübeln lassen, über diese Frage.
Dass der Hartmut Haas Theologie studiert hat, das wäre eigentlich von den Eltern her nicht vorgesehen gewesen. Sie hatten eine Bürstenfabrik im Schwarzwald gehabt, die ist im Wirtschaftswunder von den 50er und 60er Jahren auch gut gelaufen. Was hättet ihr als Kind viel müssen mithelfen?
Ja, das ist ganz wichtig gewesen. So ist meine andere Bezeichnung, die ich vielleicht für mich brauchen würde, Schächtele machen. Das wird auch noch auf mich zutreffen. Also ich habe sehr viel, wie alle meine Geschwister, Betrieb mitgeholfen, das kam vor der Schulaufgabe, das war das Erste, was man machen musste nach dem Mittagessen, dass man da eine halbe Stunde oder eine Stunde hat mitschaffen müssen.
Schächtele machen?
Ja, das ist für die Rosshaarbesen, für die Besenbürste, die da entstanden sind, musste eben Körper aus Wellpappe zubereitet werden, die man nachher aufbewahren kann, damit sie nicht beschädigt werden.
Ihr wäret vielleicht heute Fabrikdirektor?
Nein, ich wäre nicht Fabrikdirektor, aber ich hätte vielleicht meinen Bruder beiseite gestanden, der damals in Betriebsleitung hatte, als ich dann für eine kurze Zeit mit in den Betrieb eingestiegen bin. Ja, wäre halt was anderes geworden.
Der Hartmut Haas hat eine kurze Zeit in der Firma gearbeitet, als ausgebildeter Formenmacher, als Werkzeugmacher. Aber es hat ihn gedacht, es müsste doch noch mehr geben als Umsatzzahlen. Er hat sich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Er hat sich mit theologischen Fragen auseinandergesetzt, wenn er nicht gerade in der elterlichen Firma am Arbeiten war.
Dass ihr euch so für eine Religion interessiert, wie ist das angekommen daheim?
Ja, wir sind eben Schwarzwälder, eine Schwarzwälder Familie. So wenig wie man über den Holocaust oder über den Krieg gesprochen hat, hat man auch nicht über Glauben oder sowas gesprochen. Wir waren eine sehr praktische Familie. Man steht morgens auf und macht irgendetwas Konstruktives. Und das Schwätze überlässt man dann der anderen. Es ist nicht eigentlich eine Schwarzwälder Art. Und insofern war eben das Thema Glauben, Religion auch nicht gerade sehr wichtig und vorne dran.
Also da hat man gesagt,
dann lass mal, er soll es einfach machen. Also.
Genau. Ja, man hat mich eben gewähren lassen. Und das eben so zur Kenntnis genommen. Und daheim war ich der Sohn der Familie, der sich wieder ums Geschäft gekümmert hat.
Es hat so wie für euch so ein einschneidendes Erlebnis gegeben, wo ihr gedacht habt, es ist einfach mehr dahinter als nur arbeiten und dass man es gut hat im Leben. Es muss irgendwie auch ein bisschen Sinn geben.
Das ist dann die Zeit, wo ich dann eigentlich bereit war, jetzt wirklich in den Betrieb einzusteigen, wo man auch sehr viel gemacht hat, dass das möglich wurde. Also ich hatte zum Beispiel eine fertig eingerichtete Werkstatt, aber es war dann plötzlich die Perspektive, das jetzt bis ans Lebensende machen zu sollen und eigentlich immer wieder nur zu fragen, wie kann man die Stückzahl steigern, wie kann man das Produkt noch besser vermarkten, wie kann man noch erfinden, damit man irgendwie ein neues Produkt auf den Markt lancieren kann und das im Gegensatz eben zu fragen, wie geht man miteinander um, im Lokalen, im Kleinen, zwischen den Kirchen, zwischen den Konfessionen, zwischen den Menschengruppen, der Frage von Gerechtigkeit in der Welt, wo ist die, in der Frage aber auch in der Auseinandersetzung mit der Verarbeitung von der Geschichte, wo sind da im Wirtschaften diese Fragen und die habe ich einfach da nicht gesehen. Dafür aber eben auf dem weiten Feld von Theologie, von kirchlicher Arbeit, von sozialer Arbeit und habe mich letztlich eben dafür entschieden.
Und der Hartmut Haas hat dann auch die Ausbildung gemacht zum Diakon, zum kirchlichen Sozialarbeiter. Später hat er sich zum Pfarrer ausbilden lassen in der Herrnhuter Gemeinde. In der Gemeinschaft ist das unter dem Dach von der evangelischen Landeskirche. Und nachher ist er dann weg von Deutschland, weit weg auf Ramallah, in besetzte palästinensische Gebiete.
I will always love you.
Das ist DRS 1 mit der Sendung «Menschen und Horizonte» über den Hartmut Haas, der seine Ausbildung als Pfarrer in der Herrnhuter Gemeinde abgeschlossen hat. Herrnhuter, das ist eine christliche Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Und Mitte der 80er Jahre, da hat die Herrnhuter, haben sie der Hartmut Haas nicht etwa in eine kleine süddeutsche Kirchgemeinde geschickt. Nein, sie haben ihn als Leiter in ein Heim für geistige Behinderte geschickt in die besetzten palästinensischen Gebiete. Dort war der Konflikt damals zwischen den Palästinensern und den Israelis am Kochen. Der Hartmut Haas und seine Familie, er ist mittlerweile verheiratet und hat drei kleine Kinder, wandern also aus, auf Sternberg. So heisst das Heim von der Herrnhuter in Ramallah.
Das waren ja muslimische Kinder, die dort betreut haben, geistig Behinderte. Die mussten nicht müssen plötzlich christlich werden, weil die dort sind als Herrnhuter.
Geistig behinderte Kinder in jetzt irgendeiner Gehirnwäsche auszusetzen, das wäre natürlich völlig schrecklich und falsch. Und das hat unsere Kirche überhaupt nie angestrebt. Im Gegenteil hat man sogar versucht, das ganze Thema Religion auf die Seite zu schieben. Also es war ähnlich wie heute im System von Trennung von Kirche und Staat fast üblich, dass man praktisch nichts machte, was mit Religion zu tun hat. Und da ist aber interessant, dass ich da eine ganz wichtige Erfahrung gemacht habe, die mir heute auch beim interreligiösen Gespräch sehr hilft. Nämlich die, dass wir mit der Ausgrenzung des Themas Religion aus unserem Leben da auf dem Sternberg einen ganz großen Fehler machen. Aufgefallen ist mir es dann, als wir statt der christlichen Mitarbeiterschaft auch begonnen haben, Muslimas einzustellen. Irgendwann fand ich das nicht mehr sehr logisch, dass diese Mitarbeiterschaft nur aus einem christlichen Lager kommen sollte und dachte, es ist doch wichtig, dass wir gute Mitarbeiter haben. Und da sollte man nicht so sehr auf die Religion schauen. Und als wir dann so jemand hatten, haben wir den eingestellt. Und plötzlich, und das war das Spannende, hatten wir auch für die Behinderten ein Gegenüber fürs Thema Religion. Also wir konnten mit ihnen diskutieren, wie feiert man den Ramadan mit den Kindern richtig? Wie verhält man sich bezüglich Speisengebote, Kleidungsgebote und anderem richtig gegenüber den Kindern? Und plötzlich wurde es auch in der Mitarbeiterschaft spannend. Also das Thema Religion war dann plötzlich da, aber nicht so, dass einer gesagt hat, das müsst ihr glauben, sondern so, das ist eine Grundlage für unsere gemeinsame Existenz, sowohl familiär als auch hier auf unserem Schäbel, auf unserem Berg.
Wie hättet ihr geredet?
Englisch und Arabisch.
Wie sagt man den Hartmut auf Arabisch?
Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht.
Wie haben sie euch denn gesagt?
Ja, das ist natürlich klar. Ich bin der Abu Sebastian, das ist klar, das ist der... Die Erwachsenen werden nach dem Namen ihres Erstgeborenen benannt.
Abu Sebastian. Ihr seid mit 3 Kindern runter und mit 4 wieder heimgekommen.
Und erfreulicherweise, schönerweise sind wir mit dem Schiff gereist. Wir sind sowohl bei der Ausfahrt von Piräus aus über Zypern und nach Haifa und haben dann erstmals Berührung gehabt mit diesem konfliktreichen Land. Israel-Palästina mit einer sehr interessanten Fahrt, die uns gleich in ein palästinensisches Dorf geführt hat und wir dann erkennen mussten, dort wo eine Straße ist, da geht es nicht weiter, weil diese längst gesperrt war. Wir haben also einen großen Umweg dann gemacht und sind dann glücklich auf dem Sternberg gelandet.
Ihr habt mir gesagt, wenn man ein Foto anschaut von dieser Zeit, dir als Familie dort unten in Ramallah, dann sieht das eigentlich alles so beschaulich und glücklich aus, aber es war eigentlich auch sehr eine strenge Zeit gewesen.
Das war eine sehr intensive Zeit, die für uns unter anderem immer wieder bedeutet hat, zu improvisieren. So hat es bedeuten können, dass zum Beispiel die behinderten Kinder, die jetzt bei uns im Heim sind, nicht zurückkehren können in ihre Familien und wir dann dafür sorgen müssen, dass sie irgendwie über die Zeit hinweg versorgt sind. Manchmal war es dann nicht möglich, dass die Mitarbeiter kamen und es musste dann ein ganz kleiner Stab diese Arbeit leisten. Es konnte aber auch bedeuten, weil wieder mal ein Streik oder irgendetwas passiert war, dass die Behinderten erst gar nicht zu uns fanden, weil die Straße gesperrt war. Und das bedeutete natürlich für uns, dass wir auf einem Art Inselchen ganz für uns waren und da eigentlich eine wunderbare Zeit hatten, wenn man eben so auf die Bilder schaut.
Es sieht wunderbar aus, aber da fehlt wieder Ton.
Ja, natürlich, da fehlt der Ton, da fehlt zum Beispiel der Ton, wie der Helikopter vom nahen Beit El, das war der Stützpunkt der israelischen Armee in den besetzten Gebieten, einer der Hauptstützpunkte, aufstieg, wie dieser Hubschrauber dann über die Täler flog oder in die Täler hinunterflog und wieder aufstieg, um da irgendwelche Jugendlichen, junge Männer zu suchen, die sich da versteckt hatten. Man sieht natürlich nicht die Checkpoints, die langen Autokolonnen, die da warten mussten. Man sieht sehr viel nicht, was sich da im Umfeld während der Intifada ereignet hat.
Eure Kinder waren ja noch klein. Wie habt ihr das aufgenommen, in so einem Gebiet drin zu sein?
Also ich selber habe eigentlich das immer so empfunden, dass wir sehr behütet und sehr beschützt dort waren. Es gab auch Situationen, die dann dazu geführt haben, dass es doch so leichte Traumata waren für unsere Kinder, weil sie diese Gefahr, was sie gesehen hatten, die Geräusche, nicht so einordnen konnten wie wir. Also unser Sohn sagt zum Beispiel, das sei einmal ein Soldat gewesen, hätte eine Maschinenpistole auf mich gerichtet. Ich kann mich an solche Sachen nicht erinnern. Ja, für uns war dann zum Ende unserer Zeit die Frage, ob wir bleiben, ob wir nochmal verlängern oder ob wir zurückgehen. Aber die Situation war eben genau für unsere Kinder zu schwierig, denn wir konnten eben den Schulunterricht einfach nicht gewährleisten. Es war Teil des Versuchs, den Widerstand der Palästinenser zu brechen, ein Schulverbot zu erlassen. Also die Kinder durften nicht in die Schule gehen. Und dadurch waren monatelang kein Unterricht möglich. Wir haben es zwar dann privat für uns selber versucht, aber das wirklich zu leisten, neben der Arbeit, das war nicht möglich. Und so war ein wichtiger Grund für die Rückkehr, dass unsere Kinder dann auch normal die Schule besuchen können. Und das haben sie dann sehr genossen.
Ihr habt ganz am Anfang gesagt, auch wenn man nach dem Krieg geboren ist, quasi die Gnade der späten Geburt gibt es nicht. Man trägt eine Mitschuld am Dritten Reich, an der Shoah. Jetzt kommen wir in die besetzten Gebiete. Dort sind Israeli, die nicht als Opfer anzutreffen sind jetzt für euch, sondern als Täter.
Ja, also sowohl ich bin ja nicht unmittelbar für das Geschehen vor meiner Geburt verantwortlich. Und auch die Personen, die heute handeln, sind nicht automatisch die Opfer des Holocaust, das ist schon nicht. Aber sie tragen natürlich, beide Seiten tragen die Geschichte mit sich. Und es ist die Frage, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Aus welchem Recht kann ich mich mit der Geschichte eines Europäers, eines Deutschen hinstellen und sagen, ihr Israelis, ihr handelt hier falsch? Und mit welchem Begründung will man einem Juden sagen, wenn du heute dich bedroht fühlst, das sei etwas ganz anderes als die Bedrohung zwischen 1933 und 1945. Auch er ist geprägt von einer Erfahrung, die ihn mitbestimmt in seinem Handeln. Und da rauszukommen aus diesem Kreislauf des Denkens von Schuld und einem geschichtlichen Bild, das ist, denke ich, das ganz Schwierige.
Ist euch das gelungen?
Ja, ich meine, mir ist es gelungen. Theologie hat lange davon gelebt, dass man sagt, ich bin erwählt, die anderen sind es nicht. Oder wir zwei sind erwählt, Juden und Christen zum Beispiel, die anderen sind es nicht. So sagen es auch Muslime manchmal. Ja? Wir haben die letzte Offenbarung und ihr habt nur Vorläufiges. Und so kann man das weitermachen. Überhaupt auch die Idee, die einen müssen sich opfern für die anderen oder die einen sollen geopfert werden für die anderen. Und meine Lösung für diesen Konflikt heißt, entweder gibt es eine Lösung, die für alle gut ist, und dann gibt es vielleicht auch eine Gottheit, einen Gott, oder es gibt keine Lösung. Und alles, was weniger will als eine gute Lösung für alle, führt letztlich wieder zu einem so schrecklichen Denken, wir können jemand opfern zugunsten von jemand anderem. Und das ist nicht göttlich.
Dass er sich für das Miteinander der Religionen einsetzen will, das ist im Hartmut Haas nach den 4 Jahren zu Ramallah sonnenklar gewesen. Zuerst hat er sich in seiner nächsten Pfarrstelle zu Basel für das eingesetzt, bis er ihn im Jahr 2000 auf Bern ist, mit einem Auftrag. Ein Auftrag, wo man sich glatt könnte Zähne dran ausbeissen.
Thank you. triangolare a bassa quota, perché la vita non sia vuota. Ho sempre voglia di gridare per non sentirmi in alto mare e col pensiero riscoprire nuvole azzurre per dormirci io e te. Ma questo vuoto che assomiglia ad un silenzio che mi spoglia di adrenalina e di coraggio, che scorre lento verso il mare. E questo muro che ho nel cuore non si frantuma, e non c'è amore senza di te. Se ti amo c'è una ragione, se in fondo al cuore c'è una prigione per te. Ma ti amo senza averne paura, sapendo che con te sarà dura. In riva al mare senza più amici, perché non sanno più aspettare. Ma è troppo grande da capire che questo amore è da salvare. E non c'è storia che mi faccia un po' capire che si può vivere anche senza di te. Se ti amo c'è una ragione, se in fondo al cuore c'è una prigione per te. Ma ti amo senza averne paura, sapendo che con te sarà dura. C'è una ragione, se in fondo al cuore c'è una prigione per te. Ma ti amo senza averne paura, sapendo che con te sarà dura. Se ti amo c'è una ragione, se in fondo al cuore c'è una prigione.
Ein friedliches Zusammenleben von den Religionen, wo sich niemand über die anderen erhebt, das hat sich die christliche Gemeinschaft der Herrnhuter auf ihres Banner gestrieben. Und das ist das Thema in dieser Sendung. Einer von ihren Pfarrern, das ist der Hartmut Haas. Er ist mit seiner Familie von Ramallah über Basel auf Bern gekommen. Im Jahr 2000 mit einem klaren Auftrag, um den interreligiösen Dialog nämlich mithelfen, mitzugestalten. Die Stadt Bern hat zu dieser Zeit über ein Haus der Religionen nachgedacht. Also im Sinn, dass alle grossen Religionsgemeinschaften ihre Kultusräume unter einem Dach vereint hätten. Ja, was da sehr einfach tönt und auch sehr praktisch, ist natürlich alles andere als das. Für Sepp aber hat sich der Hartmut Haas stark gemacht. Die grossen Religionen zusammen an einen Tisch zu bringen, ja, das ist eins, aber aus einer Vision ein konkretes Projekt zu machen, das ist etwas anderes. Als Geschäftsführer vom Verein Haus der Religionen hat sich der Hartmut Haas dafür eingesetzt. 9 Jahre und aber tausende von Sitzungen dann später steht das Projekt. Es wird Teil von einer grossen Überbauung. Ein Hotel, Büro, Wohnungen, Shoppingmeilen und eben auch das Kernstück, das Haus der Religionen. Am Europaplatz zu Bern. Das ist im Moment aber vor allem einfach ein Parkplatz, eine Autobahnbrücke, es hat Schienen, eine Hauptstrasse geht dort über ihnen. Einfach eine und Ort. Und dort steht Christine Hubacher mit dem Hartmut Haas.
Also jetzt sind wir rund um das Areal rumgelaufen. Jetzt stehen wir quasi auf der Vorderseite hier nach wie vor Parkplätze, ein bisschen Bäume, ein bisschen Käse. Hier würde man reingehen.
Ja, aber jetzt ist halt die Frage, ob es immer noch ein Unort ist. Also wenn Sie jetzt da rüber schauen, wäre hier jetzt der Eingang zum Haus der Religionen. Und Sie würden hier jetzt auf der Breite von 40 Metern die Eingangsfassade sehen vom Haus der Religionen. Und Sie hätten drei Möglichkeiten, in das Haus hineinzukommen. Der Haupteingang, das wäre natürlich in den Bereich des Dialogs, dort wo Sie dann auch die Räume von der Aleviten, von der Buddhisten und der Christen finden werdet, wo man etwas essen und trinken kann. Und auf der linken Seite, so Richtung Bümplitz hin, wäre der schöne Eingangsbereich für die Hindus mit dem Turm, der sie versetzt nach Südindien, nach Sri Lanka. Und jetzt, wo wir ungefähr stehen, da würden wir jetzt geradeaus in die Moschee gelangen. Und wir müssten uns dann trennen. Sie würden in den ersten Stock gehen, in den Frauenbereich, die erste schöne Moschee in der Schweiz vermutlich, mit einem großen Frauenbereich. Und Männer würden dann erst einmal unten miteinander Tee oder Kaffee trinken und dann würden sie beten auf der Fläche, die sich dann da anbietet.
Was heisst es eigentlich, wenn so viele verschiedene Kultusräume zusammenkommen? Die einen müssen Richtung Mekka schauen können, andere müssen Blickkontakt zum Himmel haben. Was heisst das?
Was wir jetzt heute haben, ist eigentlich nicht die Quadratur des Kreises, das wäre übertrieben. Wir haben schöne Kompromiss gefunden, also wo jede Seite etwas nachgelassen hat von einem Optimalen, aber gleichzeitig das, was jetzt kommt, auch gut vereinbar ist mit den jeweiligen Traditionen. Also die Abweichung Richtung Mekka, die ist minimal für die Ausrichtung der Moschee. Und wenn Sie es geschickt machen, können Sie sogar noch das Optimal rausholen. Der Eingang von den Hindus ist nicht ganz am richtigen Ort, aber Sie haben herausgefunden, dass so und so viele Tempel in Indien in der gleichen Art ausgerichtet sind. Also das ist okay. Die Ausrichtung der Kirche ist nicht Richtung Osten, aber da gibt es ja die schöne reformierte Tradition, die sagt, es ist eigentlich egal, in welche Richtung die Gotteshäuser ausgerichtet sind. Und auch die Buddhisten haben Kompromisse gemacht, indem sie jetzt halt nicht einen Garten bekommen, einen Dachgarten oder so etwas, sondern dass sie halt mit normalen Räumen zufrieden sein müssen. Aber die sind groß und schön und bieten ihnen sehr viele Möglichkeiten. Bei der Aleviten ist im Moment noch eine Diskussion darum, sie hätten gerne eine Feuerstelle innerhalb ihres Raumes, also so eine Art offener Kamin oder so etwas. Und es ist die Frage, ob das Sinn macht, in so einem Krisenkomplex da extra noch ein Schemenetz zu legen für einen Kamin, und vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, um das Element Feuer in Ihrem Bereich zu integrieren.
Wenn ihr das sagt, also man muss sich finden, und es geht nicht, der Hindu-Eingang ist ein bisschen am anderen Ort, Mekka, muss man sich ein bisschen richten, dass man es bräuchte. Ihr seid schon so lange jetzt in diesem Dialog mit den verschiedenen Glaubensvertretern. Habt ihr euch dann nie die Haare raufen müssen? Manchmal vor Ärger.
Es gab schon die Phase, wo man gesagt hat, es geht einfach nicht. Wobei die Probleme lagen meines Erachtens nicht in grundsätzlichen Missverstehen, sondern dann auch in persönlicher Animosität, die irgendwann einmal eine Rolle gespielt haben. Das ist ja durchaus menschlich und hat überhaupt nichts mit der Religionszugehörigkeit zu tun.
Man kann sich auch auf den Wecker gehen, auch wenn man im interreligiösen Dialog ist. Ja.
Und solche Sachen haben schon eine Rolle gespielt. Das darf man nicht wegstreiten. Das Problem dabei, wenn Sie und ich uns streiten oder nicht mehr mögen, dann sagt man halt einfach, die mögen sich einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt mit einem Muslim diskutiere und wir tun uns nicht mehr vertragen, dann heißt es, mit Muslimen kann man nicht oder mit Christen kann man nicht. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Es sind persönliche Animositäten gewesen, die immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. Und es hat auch Verabschiedungen gegeben von Gruppen, die gesagt haben, okay, das ist nicht für uns. Aber es hat eigentlich nichts mit dem grundsätzlichen Gedanken zu tun, dass man nicht zusammen schaffen wollte.
Also so. Wenn man mit jemandem sich nicht vertreten hat, hat man auch geschaut, dass zwei andere zusammen miteinander zu tun überkommen. Ja. Also wenn ihr mit einem muslimischen Glaubensvertreter hier zu tun gehabt habt, habt ihr nicht verstanden, dann hat halt jemand anderes übernommen.
Richtig.
Es soll ein Ort sein, wo sich Religionen auch treffen, einfach dort Nähe, weil alle am gleichen Ort sind.
Ich glaube, die grosse Chance, die in dem Projekthaus der Religionen liegt, ist, dass die Bereiche gerade mal 12 Meter voneinander entfernt sind, dass man also sehr leicht einmal den Ort wechseln kann und die Welt des anderen sehen kann. Und dass wir mit der in den 12 Meter dazwischen eben dieses Forum einrichtet, Dialog, Begegnung zwischen der Kultur und Religionen für so ein Miteinander, was in jedem anderen Ort der Welt heute auch gefragt ist. Über Jahrhunderte hinweg haben sich Völker, Nationen, Religionen das Leben schwer gemacht. Und wenn wir uns heute miteinander ins Leben helfen, dann tun wir etwas Gutes. Also wir müssen das lernen, dass es meine Wahrheit gibt, unsere Wahrheit, die christliche Wahrheit und die Wahrheit der anderen auch. Nur das ist ein Ganzes.
Wenn das natürlich sehr orthodoxe Christen, Juden oder Muslime hören, die werden putzfrucht auf euch, weil jeder sagt, wir haben die Wahrheit pachtet.
Das weiß ich nicht. Also das ist ja auch noch ein Faszinosum in unserer Arbeit, dass eine Wertschätzung, eine wirklich tiefergehende Wertschätzung dann beginnt, wenn die Leute davon erzählen, was sie trägt, was sie hält, was ihnen der Platz gibt. Und das hat oft mit Glaubensüberzeugungen zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein orthodoxer Jude durchaus sagt, ja, das ist meine Welt und das glaube ich. Und den anderen als Teil der Schöpfung, zu der er ja auch weiß, dass sie Gott gewollt ist, anerkennt.
Seht ihr das nicht ein bisschen zu milde? Einfach im Bestreben, dass man wirklich Harmonie auf dieser Welt hat, Herr Haas.
Ja, vielleicht bin ich da nicht nur mild, sondern zu romantisch. Aber ich kann Ihnen sagen, wie mir das Fuchs teufelswild macht, wenn Leute behauptet, es gäbe nur die eine Wahrheit. Wenn das von der Kanzel verkündet wird, wenn das in Denkschriften, wie etwa in der evangelischen Kirche in Deutschland, noch 2003 verkündet worden ist, oder vom jetzt selig gesprochenen Papst in Rom, das ist einfach fern vom Leben gesprochen.
Da kleben dir an der Dilli.
Ich denke schon, dass in dieser Tuchfühlung wir näher am Leben sind als in diesen dogmatischen Abgrenzungsschriften. Wir stehen da und haben alle möglichen Formen von Bäumen, von Gräsern, von Sträuchen. Und die halten jetzt alle wunderbar miteinander aus. Und warum sollen wir das nicht auch?
Die Christine Hubacher auf dem lärmigen Platz zu Bern. 2013 soll der Bau am Europaplatz zu Bern dann bezugsbereit sein, wenn alles gut geht. Der Hartmut Haas, Geschäftsleiter von dem Verein Haus der Religionen, weiss, dass er jetzt mit dem Projekt auf Zielgerade eingebogen ist, aber er weiss auch, dass man noch auf der Zielgerade kann stolpern. Und da haben wir den Jackson Brown zusammen mit dem Timothy B. Smith. Let it be me. Guten Sonntag miteinander mit dir eins. Thank you. Hartmut Haas, den lernen wir in dieser Sendung «Menschen und Horizonte» besser kennen. Er hat ganz am Anfang dieser Stunde erzählt, dass er zu Königsfeld im Schwarzwald geboren ist und mittlerweile seit bald 11 Jahren zu Bern schafft. Er hat mit meiner Kollegin, der Christine Hubacher, eine Art Tour de Bern gemacht für die Sendung «Menschen und Horizonte». Angefangen haben sie zu Bümplitz, bei ihm daheim im Garten. Die nächste Station war dann der Europaplatz, wo das Haus der Religionen gebaut werden soll bis 2013. Und dann zusammen eben mit einer Grossüberbauung noch mit Wohnungen und Shoppingcenter etc. Und jetzt da fahren sie quer durch die Stadt auf zum Rosengarten. Gerade neben dem Park steht eine ehemalige Schreinerei und dort ist quasi das Provisorium vom Haus der Religionen. Dort proben verschiedene Religionen schon jetzt zusammen sein, unter einem Dach. Die Tür zum Hindu-Tempel ist weit offen. Drinnen ist eine Gruppe am Boden abschleifen. Und der Priester huscht gerade noch von Altar zu Altar. Und eine Frau bittet Tee an.
Und der, der am Boden klopft, den stellen wir Ihnen gleich schön vor. Der kommt schnell. Sassi, komm doch mal.
Grüß dich. Herr Sassi.
Sassi, darf mal hingehen.
Ist der Herr Haas schon mal bei euch gewesen? Im Tempel?
Ja, wir waren mehr als 100 Mal hier zusammen. Und wir arbeiten sehr lange zusammen und miteinander.
Herr Sassi, was hättet ihr gedacht, als der Herr Haas da angefangen hat vor über 10 Jahren, weil er gesagt hat, das wäre eigentlich eine tolle Idee, so etwas zu machen?
Ja, also am Anfang, wenn ich das ehrlich sage, das war nur eine Illusion. Man kann nicht sofort glauben, dass es so wird. Aber laufende Zeit haben wir ein großes Verständnis miteinander.
Hat er Geduld? Ist er ein Geduldiger?
Sehr geduldiger. Sonst kann er das nicht schaffen.
Und ihr?
Ich glaube auch. Wir sind auch geduldiger.
Man muss lang zusammensitzen, um zu denken, mal, es ist ernst gemeint, oder?
Ja, ja. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es die Idee von dem Haus der Religion gibt, habe ich gedacht, ich spinne. Und das Interessante ist ja, dass es nicht die Idee von Theologen war, sondern sowas kann man nur vom Stadtplanungsamt Bern her denken, dass alle Religionen der Welt in einem einzigen Haus Unterschlupf fänden. Also eine gewisse religiöse Naivität gehört schon dazu, dass man sowas überhaupt ausspricht. Also wenn man wüsste, wie Hund und Katz funktionieren, würde man nicht unbedingt auf die Idee kommen, ein Haus der Tiere mit einem gemeinsamen Stall für Hund und Katze zu produzieren. Und das war so ein bisschen. Umgekehrt hat es dann alle auch sofort fasziniert.
Aber ihr betet ja nicht zum gleichen Gott.
Ja, aber auf einen anderen Namen, aber wir glauben, wir werden an gleichen Energie.
Währenddem der Sassi Kumar Dharmalingam, genannt Sassi, und der Hartmut Haas noch zusammen berichten, kommen plötzlich malerweise Arbeitsgewändli vom Haus vis-à-vis her. Sie haben gerade Feierabend. Sie schauen schnell in den Tempel und sagen, wir hätten gerne ein Bier. Jetzt sind Frauen und Männer von der Hindu-Gemeinde ein bisschen verblüfft. Wir haben Tee, sagen sie. Der Maler schaut jetzt ein bisschen genauer in den Raum mit den farbigen Altär.
Wir haben gedacht, es sei hier ein Restaurant. Wo ist denn die Bier jetzt? Wir haben Durst.
Es ist aber ein Tempel.
Tempel. Ich habe wirklich nie gesehen in der Schweiz so einen Tempel. Besser für uns ein Restaurant. Ich habe keine Ahnung vom Tempel.
Das ist ein Teil. Wir haben einen Raum für unsere Religion. Dann, darum wir haben, das ist das heißt, Tempel für unseren Eingang. Hier und aus der Religion Eingang ist gerade rechts.
Schön, super.
Jetzt kommt noch ein weiterer Kollege, der denkt vielleicht
da. Boys.
Wenn ihr da reinschaut, was denkt ihr, was ist das?
Ich bin Français. Hein. Non, ich pense, c'est quelque pour montrer la culture, je sais pas, quelque chose.
Ah. Hein? Pas mal.
Ja, ein bisschen schon überlegt.
Ich pense, ça sera tip-top. Parce qu'on n'est pas tous égal, je veux dire, mais on doit surtout respecter les gens. Je pense que c'est ça le but.
Wir sind nicht gleich, aber wir müssen uns respektieren, sagt der Maler von der Kapverdischen Insel, bevor er mit seinen Kumpels weiterzieht auf der Suche nach einem Feierabendbier. Jetzt geht der Hartmut Haas in sein Büro, das liegt gerade hinter dem Hindu-Tempo, hinter dem Kultusraum, und geht in den Computer nachschauen, wie viele Spenden mittlerweile gegangen sind. 10 Millionen muss die Stiftung Haus der Religionen selber zusammenkratzen, für am Europaplatz mitzubauen. Fast 8,5 Millionen sind bis jetzt zugesichert. Ob man den Rest noch auftreiben kann, wer weiss. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es Nerven braucht. Gute Nerven. Wir haben schon viel gewonnen, sagt Hartmut Haas. Wir haben den Dialog unter den Religionen vorantreiben können. Wir haben Begegnungsorte geschaffen, wie hier in der ehemaligen Schreinerei, wo so ein Haus der Religionen in der Schmalspur-Variante bereits stattfinden kann. Was ich mich gefragt habe, wenn ich denke, wie lang die Geschichte ist, woher seid ihr mit eurer Wut, wenn etwas nicht gegangen ist?
Ja, ich will jetzt nicht von meinen schlaflosen Nächten erzählen. Oder für meinen wunden Finger hängt, weil das ist so eine Form des Abreagierens, sich die Hände verwerfen und so. Für mich ist das Hinterland von Bern, Bümplitz, die Voralpen, das Freiburger Land, der Jura, ein weites Feld, wo ich mich abstrampeln kann und alle Frust dort abladen.
Geht ihr wieder weg von Bern mal? Könnt irgendjemand eine Berufung wieder kommen? Jetzt geht es weiter.
Ja, so viel Perspektive habe ich ja nicht mehr. Aber wir alle gerne mal...
Also wegen dem Alter?
Ja, sicher. Wir alle gerne mal weg. Den Ort kenne ich, wo ich eigentlich ahne wollte.
Im Himmel.
Nein, also der interessiert mich eigentlich ziemlich wenig. Der Himmel, der ist ja meistens auch langweilig, Entschuldigung, wenn ich das sage. Nein, ich habe meinen Gottessacker, meinen Friedhof angeschaut, gerade am letzten Wochenende. Da wollte ich mal hin. Das ist für mich wichtig.
Wo ist der?
Es gibt spezielle Bestattungsformen innerhalb unserer Kirche. Das ist ein sogenannter Gottessacker, sagt man im reformierten Kontext. Das Wichtige daran ist, dass man auf einem Friedhof bestattet wird, in dem die Grabsteine liegen sind und wo sich kein Grabstein über den anderen erhebt. Und da wird die Ahne. Da muss man dann in den Schwarzwald, zum Beispiel eben nach Königsfeld, wo man das anschauen kann, wenn man will. Zuletzt wird dann Wiese draus gemacht und es ist dann tatsächlich das, was das Wort meint, ein Acker, ein Gottesacker.
Schöne Perspektive.
Gell, finde ich auch.
Haben sich zwei gut unterhalten. Der Hartmut Haas im Porträt von meiner Redaktionskollegin, der Christine Hubacher, bei uns auf DRS1 Menschen und Horizonte. Und Sie sehen im Fall Bilder zu dieser Sendung, wo Sie gerade gehört haben auf unserer Internetseite. Das wäre drs1.ch und dort dann auch zum Beispiel wie das Haus der Religionen, wo dann einmal am Europaplatz zu Bern sollte stehen kommen, könnte aussehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.